You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und schönen guten Abend zu den Antifa-News für den 7. Mai. In dieser Woche wollen wir zwei zentrale Themen bearbeiten. Zum einen wollen wir auf die schriftliche Urteilsbegründung des NSU-Prozesses blicken, die nun vorgelegt worden ist und die von Nebenklagevertretern und Vertreterinnen als Mahnmal des Versagens des Rechtsstaats bewertet wird. Und zum anderen wollen wir auf den 8. Mai schauen, hier mit einem besonderen Fokus auf migrantische Selbstorganisation und die Idee eines migrantischen Streiks. Zunächst aber wie immer einige Kurzmeldungen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus hat erstmals Zahlen zu antisemitischen Vorfällen veröffentlicht. Das berichtet die Taz in ihrer Online-Ausgabe. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, bezog sich dabei auf die Zahlen von Meldestellen aus Bayern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. In diesen vier Bundesländern seien für das vergangene Jahr 1253 Vorfälle registriert worden, also im Durchschnitt fast 3 antisemitische Vorfälle pro Tag. Ein Großteil der Vorfälle fände unterhalb der Strafbarkeit statt. Gerade diese hohe Zahl der niedrigschwelligen Vorfälle zeige allerdings, dass der Antisemitismus tief im gesellschaftlichen und alltäglichen Leben verankert ist. Bei diesen niedrigschwelligen Vorfällen handelt es sich um Anfeindungen und Bedrohungen, häufig im Schul-, Berufs- oder Wohnumfeld. Zudem beobachtete RIAS auch antisemitische Vorfälle bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Durch diese Statistik der Meldestellen werden jetzt deutlich höhere Zahlen an Vorfällen öffentlich, als das beispielsweise bei den Zahlen der Polizei der Fall ist. Laut Aussagen der RIAS hänge das damit zusammen, dass Betroffene, die nicht zur Polizei gehen wollen, sich dennoch häufig an zivilgesellschaftliche Organisationen wie die RIAS wenden. Auch gäbe es wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer, da sich die Meldestellen gerade erst im Aufbau befänden. Ebenso existieren seitens der RIAS noch keine Zahlen für andere Bundesländer als Bayern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Auch das will die Bundesarbeitsgemeinschaft der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus demnächst beheben. In Sachsen mobilisieren zunehmend Querfrontler zu einem sogenannten Kampf um die Grundrechte in Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Das schreibt die Tageszeitung Neues Deutschland online. Dabei wird auf mehrere Proteste Bezug genommen, die von unterschiedlichen Zusammenschlüssen von Einzelpersonen angemeldet worden seien und sich ebenso divers ausdrücken würden. Einig seien sich die Protestierenden in ihrer Kritik an den derzeitigen Eindämmungsmaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie. Es werde dabei auch auf Aussagen zurückgegriffen, die den Bereichen der Verschwörungstheorien zuzurechnen sind. Mittlerweile sei auch der Rechteverein 1% an einer ähnlichen Aktion beteiligt und mobilisiere für sogenannte Bürgerrechtsdemonstrationen. Gemeint seien damit etwa wöchentliche Demonstrationen des rechten Bündnisses Zukunft Heimat aus Cottbus. Die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus seien dabei nicht immer friedlich geblieben. In einzelnen Fällen soll es zu Gewalt gegen Polizeibeamte gekommen sein, beispielsweise in Pirna oder am 1. Mai im sächsischen Aue. Eine Studie des Bielefelder Instituts für Konfliktforschung zeigt eine wachsende Zahl von Anfeindungen und Bedrohungen gegenüber JournalistInnen. Das berichtet die Deutsche Welle. Die Erhebung mit dem Titel »Hass und Angriff auf Medienschaffende« entstand im Auftrag des Mediendienstes Integration. Etwa 60% der befragten JournalistInnen gaben an, im vergangenen Jahr mindestens einmal von Angriffen betroffen gewesen zu sein. Etwa 40% mehrmals. Die Angriffe sollen sich großteilig über soziale Medien und Mails ereignet haben. Ein Drittel der Befragten gab an, allerdings auch schon in Person beleidigt, bedroht oder angegriffen worden zu sein. Die Angriffe seien außerdem zumeist dem rechten Spektrum zuzuordnen. Sogenannte entzündliche Themen oder Hot Topics seien dabei Migration, AfD und Flüchtlinge.
Soweit die Kurzmeldungen in den Antifa-News für den 7. Mai. Nun, knapp 2 Jahre nach dem Urteilsspruch im NSU-Prozess, wurde die schriftliche Urteilsbegründung vorgelegt. Nebenklagevertreterinnen und Vertreter sehen darin ein Mahnmal des Versagens des Rechtsstaats. Wieso? Dem gehen wir hier in den Antifa-News nach.
Lange war darauf gewartet worden. Ende April, also etwa 2 Jahre nach dem Urteilsspruch im Münchner NSU-Prozess, hat das Oberlandesgericht München die schriftliche Begründung seines Urteils zu den Akten gegeben und den Verfahrensbeteiligten zugestellt. Es ist eine Urteilsbegründung mit einem Umfang von über 3000 Seiten. Die Nebenklageanwälte der Betroffenen und Hinterbliebenen des NSU-Terrors haben am 30. April ein Statement zu dieser Urteilsbegründung veröffentlicht. Einer von ihnen, Alexander Hoffmann, erklärt hier, was überhaupt der Inhalt einer solchen Urteilsbegründung ist.
Wir haben ja direkt zum Abschluss des Prozesses das mündliche Urteil gehört. Das waren etwa 3 bis 4 Stunden Text. Da war alles sehr komprimiert zusammengefasst. Das schriftliche Urteil nimmt dies nochmal auf. Insofern ist das auch keine große Überraschung, was in dem Urteil drin ist. Nur die Details, die genaue Begründung, die ist natürlich erst jetzt im schriftlichen Urteil vorhanden. Das Urteil umfasst alles, was im Prozess an Beweisaufnahme erfolgt ist und für das Urteil, für die Entscheidung über die Schuld und über die Strafhöhe bei den Angeklagten verwendet wurde. Es muss also logisch, schlüssig darstellen, welche Beweise erhoben wurden, warum diese Beweise ausgereicht haben und inwieweit diese Beweise die Verurteilung tragen. All dies muss in einem schriftlichen Urteil umfassend und abschließend dargestellt werden.
Die Urteilsbegründung des NSU-Prozesses ist formelhaft, ahistorisch und kalt, so schreiben es die Nebenklageanwälte in ihrem Statement. Dass die Urteilsbegründung mangelhaft und nicht zufriedenstellend ist, dies hat auch Elif Kubaschik, die Witwe des am 4. April 2006 in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschik, in einem eigenen Statement zum Ausdruck gebracht. Das Statement ist in der Wochenzeitung Freitag erschienen, hier ein Auszug, gesprochen von der Redaktion quergelesen.
Jetzt haben Sie viel Zeit verstreichen lassen, bis Sie uns das Urteil geschickt haben. Das Urteil ist sehr lang. Aber warum haben Sie dann nicht wenigstens aufgeschrieben, wonach Sie uns gefragt haben, was Sie von all den Leuten, von uns und allen anderen gehört haben, was diese Morde mit uns und unseren Familien angerichtet haben? Warum haben Sie das nicht aufgeschrieben, was herausgekommen ist über die vielen Helfer dieser Gruppe, was herausgekommen ist darüber, wer alles über diese 3 Leute Bescheid wusste, wie nah der Staat ihnen war? Warum haben Sie nicht aufgeschrieben, dass man nicht die ganze Wahrheit finden kann, wenn Akten zerstört werden, wenn Zeugen lügen?
In der Urteilsbegründung werden die Opfer der NSU-Mordserie nur wie Statisten genannt. Ihre Charakterisierung erfolgt ausschließlich über die Zuschreibungen, die für den NSU-Auswahlkriterien für seine Opfer waren. Die Perspektive der Betroffenen selbst und die ihrer Hinterbliebenen spielt im Urteil keine Rolle. Es sind aber auch andere Aspekte ausgespart, etwa die Rolle von V-Männern beim Aufbau des NSU und die aktive Aufklärungsbehinderung durch den Verfassungsschutz. Und natürlich dient die Urteilsbegründung auch einem zentralen Zweck, die These vom NSU-Trio zu zementieren, die das größere Netzwerk des NSU außen vor lässt. Nun hat all dies Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann schon am 11. Juli 2018 so ähnlich vor dem Oberlandesgericht in München gesagt, als das Urteil zunächst mündlich vorgetragen worden war. Stellt sich die Frage, welche Hoffnung war denn überhaupt mit der schriftlichen Urteilsbegründung verbunden?
Eigentlich war nicht mehr zu erwarten. Als abgebrühter Rechtsanwalt hätte ich vielleicht auch gesagt, wir brauchen hier keine weitere Presseerklärung machen, das ist doch alles klar seit dem mündlichen Urteil. Die Mandanten, die Betroffenen sind aber der Meinung, dass man sich damit nicht zufrieden geben kann, dass man nicht sagen kann, ja, das haben wir alle schon vor 2 Jahren kritisiert, wir müssen das nicht nochmal sagen, sondern sagen, sie hatten doch wieder die Erwartung, wenn schon 3000 Seiten produziert werden, wenn schon die Presse Erklärung des Oberlandesgerichts sich quasi rühmt mit einer ausführlichen Darstellung von 3000 Seiten, dass man noch einmal öffentlich sagt, das wird einem Urteil nicht gerecht. Da stehen die Sachen, die wir erwartet haben und die auch aus strafprozessualen Gründen da drin stehen müssten, stehen da einfach nicht drin. Es ist kein ausführliches Urteil. Es ist kein Urteil, was den Tatbestand umfassend darstellt.
Nachdem die schriftliche Urteilsbegründung des NSU-Prozesses nun vorliegt, ist formell der nächste Schritt: Die Prozessbeteiligten, die Revision eingelegt hatten, haben nun einen Monat Zeit, mit Bezug auf die Urteilsbegründung ihre Rechtsmittel schriftlich zu begründen. Der Bundesgerichtshof Karlsruhe entscheidet dann über die Zulässigkeit der Revision. Interessant wird hierbei insbesondere sein, ob einer Revision des Teilfreispruchs des NSU-Unterstützers André Imminger stattgegeben wird. Unterdessen haben die Überlebenden und Hinterbliebenen des NSU-Terrors längst das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat verloren. Die Überschrift des Statements der Nebenklagevertreter lautet entsprechend: Ein Mahnmal des Versagens des Rechtsstaats.
Für Angehörige von Ermordeten wird natürlich ein gerichtliches Verfahren niemals einen Zustand herstellen, in dem sie versöhnt sind. Ich meine, die haben Menschen verloren, sie trauern nach. Das Problem ist, sehr viele von den Angehörigen und auch den Selbstbetroffenen haben direkt nach den Straftaten weiteres Leid erfahren, durch rassistische Ermittlungen, durch Hinhaltetaktiken, dadurch, dass sie gar nicht ernst genommen worden sind. Das ging viele Jahre und das hat zu unglaublichen Verletzungen geführt. Und das hat ja auch insgesamt zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft geführt, weil sehr viele Migrantinnen und Menschen, die nicht seit vielen Generationen hier in Deutschland leben, das Gefühl bekommen haben, dass sie nicht geschützt werden von deutschen Behörden, dass sie nicht dieselbe Aufmerksamkeit kriegen, wenn ihnen etwas passiert, sondern dass immer Misstrauen ihnen gegenübergebracht wird, dass sie verdächtigt werden, obwohl eindeutig ihre Angehörigen ermordet wurden. Und nach der Selbstaufdeckung des NSU und diesen großen gesellschaftlichen Diskussionen gab es natürlich schon die Hoffnung, dass jedenfalls dieser Teil wieder gut gemacht werden würde, dass die Behörden sich für die Verletzungen, für die Beleidigungen, für das Misstrauen entschuldigen würden, dass man nun, und Frau Merkel hatte das ja nur auch behauptet, alles unternehmen würde, um aufzuklären. Und man hat schon während dem Prozess gemerkt, dass dem nicht so ist, dass die Behörden einfach nicht alles unternehmen, weil beispielsweise der Schutz von Informanten immer noch höher ist als die Information von Opfern und von Angehörigen. Und der Verlauf des Prozesses und auch das Urteil jetzt bestätigen das halt wieder und stellen gefühlt subjektiv für die Überlebenden und für die Angehörigen einfach erneut fest, dass nicht alles getan worden ist, um die Verantwortlichen für ihr Leid auch ans Tageslicht zu bringen. Nicht nur die Mörder und das Netzwerk, ein paar sind ja jetzt verurteilt worden, sondern auch die Verantwortlichen für dieses sogenannte Polizeiversagen. Immerhin, Sie müssen sich anschauen, hier waren Menschen, deren Ehemann, deren Vater umgebracht worden sind und die Polizei hat jahrelang so getan, als wären die selber schuld und selber Kriminelle und oder hätten die Ehefrauen die umbringen lassen oder umgebracht. Das hat schon ein tiefes Misstrauen geschaffen und es ist danach nicht ausreichend wieder Vertrauen geschaffen worden.
Der Gerichtsprozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund und seine Unterstützer hat keine Aufklärung gebracht. Daran ändert auch die schriftliche Urteilsbegründung nichts, die nun vorgelegt worden ist. Dennoch darf die Aufklärung über das Netzwerk des NSU nicht aufhören. Sie muss selbst organisiert werden.
Die meisten Antworten, die wir seit November 2011 bekommen haben, haben wir bekommen von antifaschistischen Recherchegruppen, von investigativen Journalisten und von Einzelpolitikern, die immer weiter gebohrt haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch mehr Aufklärung kriegen werden in den nächsten Jahren, weil wir nicht nachlassen werden und weil die Recherche und die Nachprüfung und Überprüfung von Nazi-Netzwerken ohnehin fortgeführt werden muss. denn die spielen jeden Tag eine Rolle. Wir merken das jetzt mit Anschlägen wie in Hanau oder wie in Halle oder die Ermordung von des Regierungspräsidenten Lübcke. Diese Netzwerke sind aktiv und diese Netzwerke sind auch miteinander vernetzt. Und ich glaube, wenn wir Aufklärung bekommen, dann werden wir sie bekommen von investigativen Journalisten, von antifaschistischen Recherchegruppen und anderen. Ich glaube nicht daran, dass wir noch weitere Aufklärung von der deutschen Polizei, dem Bundesgerichtshof, Staatsschutzsenaten an Oberlandesgerichten oder gar dem Verfassungsschutz bekommen, dessen letzter Präsident ja ein Meister des Ableugnens von des Vorhandenseins von Nazi-Strukturen war oder immer noch ist, aber nicht mehr Präsident ist.
Sagt Alexander Hoffmann, Nebenklagevertreter im Münchner NSU-Prozess. Und in diesem Sinne soll hier abschließend noch einmal Elif Kubaschik zu Wort kommen, die Witwe des am 4. April 2006 in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschik, deren Statement am 3. Mai in der Wochenzeitung Der Freitag veröffentlicht worden ist.
Die Hoffnung, Antworten zu erhalten, habe ich trotz allem und trotz Ihnen nicht ganz aufgegeben. Es gibt zu viele Menschen, die bis heute nicht loslassen, die für uns und für die ganze Gesellschaft um die Wahrheit kämpfen, die dafür sorgen, dass Mehmet und all die anderen Opfer nicht vergessen werden. Ihnen gilt meine Dankbarkeit.
Worte von Elif Kubaschik, die sie in einem Brief an den Senat von Richter Götzel geschrieben hat, in Reaktion auf die schriftliche Urteilsbegründung im NSU-Prozess, die da auch von Nebenklageanwälten und Anwältinnen kritisiert wird. Und hier in den Antifa-News wollen wir nun auf die Kontinuität von rechtem Terror schauen, der auch nach dem NSU weitere Todesopfer erzeugt hat. Und so blicken wir zurück auf den rassistischen rechten Anschlag in Hanau vor 2,5 Monaten. Angeregt durch eine Rede der Hamburger Initiative zum Gedenken an Ramazan Afci bei einer Gedenkkundgebung in Hanau und wegen der rassistischen Kontinuität in Deutschland hatten daraufhin migrantische und postmigrantische Selbstorganisationen entschieden, am 8. Mai einen Tag des Zorns zu veranstalten oder auch einen Tag des Widerstands. Und damit einhergehend haben sie zu einem Generalstreik aufgerufen. Aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ist ein Streik am 8. Mai nun nicht möglich. Stattdessen findet ein bundesweiter antirassistischer Aktionstag statt. Wir haben mit Beteiligten aus den Bündnissen in Berlin und Hamburg darüber gesprochen.
Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau haben sich migrantische und postmigrantische Organisationen zusammengefunden und teilweise auch neu gegründet, um am 8. Mai einen migrantischen Generalstreik zu organisieren. Garib vom antirassistischen Aktionsbündnis Berlin erklärt, warum der Protest am 8. Mai notwendig ist.
Unser Problem sind nicht nur Nazis, die gewalttätig auftreten, die dann auch sogar in den Medien als Einzeltäter bezeichnet werden, sondern Rassismus ist kein Einzelfall, sondern Rassismus und auch überhaupt faschistische Angriffe, Taten sind Teil eines Systems, was auch mit der Gesellschaftsordnung viel zu tun hat. Also das kennen wir ja eigentlich nicht seit Hanau, sondern auch seit Jahrzehnten in der Geschichte dieses Landes hat der Rassismus und der Faschismus eine Kontinuität schon seit dem 8. Mai immer noch weiterhin. Daher ist der 8. Mai als ein historischer Tag, der als Tag der Befreiung genannt wird, ein wichtiger Anlass für uns, natürlich auf die Problematik, auf das Thema Rassismus einzugehen und das nochmal öffentlich kundzutun, vor allem was wir als Betroffene, die Ziele dieser Angriffe werden, was davon halten und wie sie dazu stehen.
Bei der Wahl des 8. Mai als antirassistischem Aktionstag geht es für Gürsel von der Initiative Gedenken an Ramazan Afci nicht darum, den sogenannten Tag der Befreiung umzudeuten, sondern ihn als Anknüpfungspunkt zu nutzen für eine migrantische Selbstorganisation, die
gewisserweise die Kontinuität des Widerstands gegen Nazi-Deutschland sozusagen fortsetzen. Auswüchse, was so als Rest gibt oder was wie Pilzen aus dem Boden stammt, müssen wir einfach mal irgendwie, zugespitzt gesagt, in Keim ersticken. Darum geht es. Und Selbstorganisierung von Migranten ohne Selbstverteidigung kann man nicht denken. Darin sehe ich die Kontinuität des Kampfes gegen Faschismus und gegen Rassismus.
Das Versagen des Staates beim Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist für Gürsel keine Überraschung.
Also der deutsche Staat ermittelt nicht gegen sich selbst. Die Instanzen, deutsche Instanzen, von denen man vollständige Aufklärung fordert, die ermitteln nicht gegen sich selbst, die decken sich gegenseitig. Das ist doch ganz klar. Deshalb ist das notwendig, dass wir mit den lückenlosen Aufklärungsforderungen zwar nicht aufhören, uns aber nicht darauf beschränken, dass irgendjemand, und zwar die staatliche Instanzen, irgendwas aufklären werden. Also ermitteln müssen wir selbst und aufklären müssen wir selbst. Auch das ist eine Form der Selbstverteidigung.
Die Mobilisierung migrantischer und postmigrantischer Selbstorganisationen bietet auch die Möglichkeit einer Zusammenführung verstreuter Kämpfe und bietet auch die Chance, an erfolgreiche Kämpfe gegen rechtsextremen Terror aus den 90er Jahren anzuschließen.
Soziale Bewegungen sind aufeinander angewiesen. Wenn wir von Selbstorganisation und Selbstverteidigung gesprochen haben, dann haben wir von Migrantenbewegungen gesprochen. Und wir wollten eine radikale Teil der Migrantenbewegung, die sowieso existierte. Und daran müssen wir vielleicht mal ein bisschen anknüpfen.
Aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ist ein Streik am 8. Mai nicht möglich. Deshalb wird jetzt zu einem bundesweiten antirassistischen Aktionstag aufgerufen. Kundgebungen und Proteste finden auch in Halle, Leipzig und Berlin statt. Zusätzlich zu den angemeldeten Kundgebungen in zahlreichen Städten sollen auch Online-Proteste stattfinden. So ruft das Bündnis in Hamburg zu einer Online-Fotoaktion auf. Die Aktionen sollen mit Hashtags wie Hanau ist überall, nie wieder und Selbstverteidigung gegen Rassismus versehen werden. Mit diesen Hashtags finden sich auch weitere Informationen zu den geplanten Online-Protesten im Internet. Außerdem rufen die verschiedenen Bündnisse dazu auf, am 8. Mai Transparente aus dem Fenster zu hängen.
Und mit diesem Blick voraus auf den 8. Mai, den sogenannten Tag des Zorns und den bundesweiten antirassistischen Aktionstag, enden hier die Antifa-News für den 7. Mai. Nachzuhören wie immer auf radiokorax.de und im freien Radiusnet. Bis zur nächsten Woche.